Top Stuff, the Rock Antenna Heavy Metal Podcast. Enjoy exclusive interviews with your favorite metalheads. Please welcome.
Hallo.
Guten Morgen.
Morgen.
Wie geht's? Alles gut?
Passt schon um die Uhrzeit. Geht doch.
Ja, ich mach das immer gerne morgens. Da kann ich so mein Kram erledigen. Ne?
Ich auch. Ich bin um 7 Uhr immer im Sender.
Tatsächlich. 7 Uhr.
7 Uhr morgens. Ja, genau. Aber das ist so senile Bettflucht. Ihr seid im Moment überall präsent. Alter, kann man ein Magazin, das du aufsteckst, wo ihr nicht drin seid gerade? Läuft.
Läuft.
Läuft im Hause.
Ja klar, das war Tech in the Vein Re-Release und so. Und jetzt sind wir gerade mit dem neuen Album dran und wir haben natürlich viele Shows.
Ja.
Ganz gerne, klar.
Ist doch geil. Ist nichts mit Rente.
Nee, also Rente geht mit ab 67.
Naja. Da hast du noch 15 Jahre hin, ist doch super.
Naja, nee, kann das nicht. Ab nächstes Jahr bin ich ein bisschen kürzer treten. Hab ich schon ein bisschen angedroht, ne?
Ach komm, kannst du nicht machen. Hältst du gar nicht aus zu Hause? Scheiße,
ich den Schrebergarten habe ich gar nicht mehr, ne? Nein, man muss aber andere Sachen machen, weißt du, ne? Bist du unerfahren?
Ja. Oh. Bist du kein Urlauber?
Ich bin der einzige Mensch der Welt, der noch nie im Urlaub war. Außer 1972 mit meinen Eltern Urlaub auf dem Bauernhof. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und danach will ich nie wieder im Urlaub. Und viele sagen immer, ja, du bist in Südamerika und so. Das ist ja kein Urlaub für uns. Wir sind ja nicht da, wo andere Urlaub machen.
Ach, herrlich. Ja, du, 32 Jahre Tapping the Vein, das ist natürlich ein Jubiläum, wie es im Buche steht.
Ja, die sollte ja schon eigentlich zum 30-Jährigen rauskommen halt, ne? Damit wir ein glattes Jubiläum haben. Aber ich habe ja ein bisschen Probleme. So, wie gesagt, der Backkatalog ist von SPV nach BMG verkauft worden.
Okay.
Aber jetzt sind wir soweit. Bin ich froh, dass das Ding jetzt rauskommt. Und vor 2 oder 3 Jahren haben wir die MCC rausgemacht. Dann ein paar Jahre davor haben sie schon mal an Agent Orange dran gegangen. Und jetzt reden wir über den ganzen Backkatalog im Laufe der nächsten Jahre.
Es ist lustig, dass es dann doch aber so nicht chronologisch geht, sondern einfach so punktuell wird irgendwo so ein Album gegriffen.
Ja, ich sag mal, die Chronologie ist jetzt schon aus. Wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr über Get What You Deserve nachdenken, da war das Nachfolgealbum Contempt mit wen. Ja. Da kam die Maru und da kam die Masquerade in Blood. Wir machen das jetzt, jetzt nicht so im Zeitplan halt. Wir gucken, wenn wir Ideen haben, wenn wir das rausbringen. Ich sag mal, wenn die Band mitarbeitet oder ich habe ja ein Archiv, ich kann da ein bisschen besser drauf zugreifen, dass man irgendwelche unveröffentlichten Aufnahmen macht oder jetzt über der Tapping the Vein Live-Aufnahmen und so. Wir wollen ja ein Paket schüren. Ist ja nicht nur ein plumpes Re-Release. Ja? Wir haben jetzt einen Remix dabei, was Andi gemacht hat. Wir haben zum Glück die Multitrack-Bände alle gehabt und konnten ein bisschen einen Remix machen. Ja, wenn man die Fans, ich weiß sogar, wie die Fans ticken. Die wollen haben so ein Paket, ja.
Es ist vollkommen richtig. Ich bin auch, ich sehe das und denke mir, fuck, das muss ich haben.
Obwohl es teuer ist, ne? Die kostet 90, 95 Euro oder so. Ne? Ja, ich sag mal, wenn einer dann Geld nicht ausgehen will, der kann er die auch bei der CD lassen oder beim normalen Doppelalbum.
Ja, das stimmt. Es ist ganz lustig, wenn du siehst, wie viel das ihr jetzt an Bonus auch zu diesem Album noch hinzugefügt habt. Hm. Kommt bei mir natürlich die Vermutung auf, dass ihr eigentlich für die Aufnahmen zu jedem Album irgendwo noch einen Schrank voll habt.
Nee, so ist es ja nicht. Das Problem ist ja, die Bänder sind ja total alle gar nicht mehr da. Also
ja, wo sind denn die?
Da weiß der Kuckuck. Also bei den Multitrack-Bändern weiß ich, dass die zum Teil nach, wenn die Band fertig war im Studio, da wurde ja da so mal der Mix gemacht, dann auf ein Halbzollband, auf ein Schnürsäckel. Und oftmals wurden die 24 Spurbänder gelöscht. Ja. Und die nächste Band wurde darauf aufgenommen, obwohl wir das bezahlt haben. So, das hat sich früher so ein bisschen eingebürgert. Darum ist zum Beispiel auch von Agent Orange oder Persecution Mania sind die Bänder nicht mehr da, die Multitrack-Bänder.
Fuck.
Okay. Wenn man Glück hat, findet man überhaupt noch irgendwo einen Master oder so, weißt du? Ich master lieber vom Originalband als von der CD.
Ja, klar.
Auch wenn man jetzt so ein Band nach 50 Jahren nochmal restaurieren muss, wahrscheinlich. Ne? Und bei den 24 Spurbändern Tapping the Vein, die mussten wir ja auch vorher backen. Die kam im Backofen rein und wurde dann getrocknet. Jetzt nicht bei 250 Grad oder so. Ne? Da hat der sie Bänder gemacht, so dass man ihn die Spuren retten können. Ja, es gibt ein Material, was das zerfleddert ist, das so viel Jahre, wenn das feucht gelagert ist. Und so. Und ich bin der Meinung, so wer Bier so Reveal ist, machen will ich immer vom Original-Ursprungsband rau ausgehen. Und dann natürlich nochmal neu meistern halt. Die Hörgewohnheiten haben sich ja geändert. Ja, viele hören auf dem Smartphone. Die klassische Hi-4-Lage oder so hat ja kaum noch einer. Also.
Ich bin immer einer, ich tue mich wahnsinnig schwer, weil ich auch halb taub bin, Klavierunterschiede zu hören. Also irgendwo, als mit.
Da bin ich auch raus, ja. Ich bin auch halb taub. Ne? Deshalb, wenn ich so ein, wir haben mal die Platte bei den E-Rock mastern lassen, das ist auch ein Bekannter von uns, ein Fall Andi. Ja. Auch schon älterer Herr, der ist auch schon an die 70, aber der macht das noch gut. Ich könnte das nicht mehr. Ich könnte nicht mehr sagen, klingt das jetzt gut oder nicht? Wird die Höhen voll reindrehen?
Ja.
Also unsere neue Platte, wenn wir die jetzt anfangen, Januar wollen wir die auch mischen, nicht? Dann bin ich raus. Da kann ich sagen, mach den Bass lauter, das ist alles. Ich werde einen fetten Sound so. Wir haben auch das, jetzt beim neuen Album das Schlagzeug alles analog aufgenommen.
Ja.
Ein Bekannter von uns hat ein Studio noch mit den Fields, mit den Bändern. Und ich will dann einfach mal wieder zurück. Ich wollte einfach wieder zurückgehen. So, wir wollen mit einem fetten Schlagzeug-Sound haben wie in den 80er Jahren. Und nicht vor jedem, wenn dieselben Samples verwendet und dieselben Plugins und sowas, alles. Das gibt's vor uns nicht. Wir haben alles mit Mikrofone. Genau, aber da will ich nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall bin ich dann beim Mischen raus. Oder beim Master, wenn es da wirklich um die Feinheiten geht, weißt du?
Verstehe ich. Komm, erklär mir eine Sache. Wenn du so ein Reissue und so ein Re-Release in Angriff nimmst und dich da reinversetzt, denkst du da nochmal viel über die Zeit drüber nach? Musst du das Ganze nochmal hochkochen oder sagst du betrachtest dir ganz nüchtern die Musik und schaust, was du anders machst? Bei 1992, da war viel geboten. Also es war eigentlich eine nicht mehr so gute Zeit für Metal. Bei euch war viel Bewegung letztendlich in der Band. Also kommt das dann nochmal hoch oder sagst du dir nicht? Ja, lang her.
Nee, kommt der Kopf hoch. Also ich sag mal, gerade zum Tapping the Vein-Thema, da kommt Andi, hat ja auch alles gesammelt. Und der kann sich an jeden Scheiß erinnern. Für mich ist es ein Album in meinem großen Backkatalog.
Ja. Ja.
Obwohl die schon was Besonderes ist, weil die klang anders wie Agent Orange, die klang auch anders wie die Battle of Death davor und so.
Ja, ja.
Aber ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Aber ich muss natürlich gucken, dass ich so ein bisschen recherchiere. Ich arbeite jetzt zurzeit an Obsessed by Cruelty. Da reden wir ja auch über ein Re-Release. Da muss ich die ganze Geschichte nochmal, wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass wir die Platte zweimal aufgenommen haben. Dann gab es da Probleme mit der Tracklist, mit dem Cover und so weiter. Diese Geschichte muss ich aufarbeiten. Ja. Und dann kommt das wieder zurück, wenn man sich dann ein bisschen reinversetzt hat. Ne? Oder wie war die im Studio und so, weißt du, dann. Aber bei Tapping the Vein habe ich Glück, dass Andi wirklich alles wusste. Ja, wir wussten, die Gitarren draufgenommen, der Witch hat dann da und dann haben wir hier was geändert und so. Ne? Klar, es gibt ja keinen Mensch, der so viele Platten rausgemacht hat wie ich. Ja. Wie soll ich mich halt an Kleinigkeiten an jede Einzelplatte erinnern?
Herrlich, aber was ist denn wirklich hängen geblieben von damals?
Ja, ist doch mal klar, bei dem Album war natürlich die Witch-Hunter-Geschichte. Ne? Es war ja Witch Hunter das letzte offizielles Album sozusagen. Also. Ja. Und da klar, dann wusste, die Geschichten kennt ja jeder, klar, Probleme mit den Zeugen Jehovas zu der Zeit. Er hat eine Freundin kennengelernt und die haben ihm verboten, diese satanische Musik zu machen. Ne? Die Perle hat seine Platten zerbrochen und so eine Scheiße. Und er war natürlich hin und her gerissen zwischen seiner Perle, die er so abgöttisch geliebt hat, aber auch die Musik. Ne? Und wenn du dann so Alkoholiker bist, dann wird's nicht besser.
Nee.
Das haben wir dann auch gemerkt im Studio. Da war dann auch total betrunken, unkonzentriert und war mit dem Gedanken immer ganz woanders. Konzerte war total eine Katastrophe. Ja, und zumindest das letzte Konzert mit Witch Hunter ist auf der Platte drauf.
Ja.
In Köln. Da war eine WDR-Radioshow. Ah, da wussten wir schon, das war ist vorbei. Ja, wusste das auch schon. Die Show ist natürlich eine Katastrophe. Da könnte man niemals als Live-Album rausbringen, sowas, ne? Aber für mich ist das ein historisches Zeitdokument. Und für die Fans auch. Boah, die letzte Show, wo der Witch Hunter noch offiziell mal Sonnen getrommelt hat. Und da haben wir mit beigelegt, ne? Klar, auch wenn das jetzt unrühmlich ist. Aber ich finde, da gehört da auch einfach da rein. Also viele beschönigen ja noch so mal Live-Album, die werden dann auch total neu im Studio aufgenommen, weißt du? Damit es schick klingt oder damit es auch echt mal sauber klingt. Das haben wir ja nicht gemacht. Das ist so, wie es ist.
Seid ihr, nee, muss es anders formulieren, bist du irgendwo jetzt, wo das Ganze endlich, muss man auch fast sagen, als Fan gesehen, das Ganze losgeht mit Re-Releases und mit Packages und so weiter. Bist du da gefangen oder hast du da eine Diskrepanz zwischen alt und neu? Weil natürlich, weißt du, für mich alten Sack, ich bin jetzt auch keine 53 mehr, ich will den alten Scheiß hören. Ich mag eure neuen Sachen, ich spiele das auch, das ist alles gut. Aber wenn halt Nuclear Winter kommt, geht mir halt einer ab. Das ist so. Ist das ein Problem für euch, wenn Leute immer kommen und sagen, ja, alt, alt, alt und früher, weil ihr habt ja, du arbeitest da an einer neuen Platte, ihr veröffentlicht immer wieder, also regelmäßig. Und du willst das Zeug natürlich auch spielen. Wie gehst du mit dieser Situation um, dass du eigentlich kein Nostalgie-Act bist, aber für viele halt einfach Kult?
Ich verstehe die Fans natürlich. Ich sage mal, klar, wenn ich als Fan irgendwo, ich gehe ja gar nicht mehr zu Konzerten, sondern die letzten Motorhead-Konzerte habe ich ja noch gesehen. Da war es ja auch nicht mehr so rühmlich, da haben die immer auch immer dieselbe Setlist gespielt. Das ist ein Problem, wenn wir eine Live-Show haben, weißt du? Ja. Die wollen schon die Setlist ein bisschen ändern, ne? Von Show zu Show. Aber wie du schon sagst, die Klassiker müssen rein, Agent Orange, Nuclear Winter. Nee, das geht natürlich zu Lasten der neueren Songs. Ne? Ja. Ist natürlich ein Problem für viele Bands natürlich auch, weil wenn du am Festival spielst, und du hast nur 45 Minuten, weil du ja nur eine kleine Lampe bist auf dem Festival. Ja, was machst du denn dann? Da kannst du ja nicht viel mehr reinmachen halt, ne? Wir versuchen aber immer wieder so zu gucken, was gibt's denn überhaupt noch? Wir haben so viele Platten raus. Und meine Band hat ja auch gesagt, boah, man macht da mal den Song, lass uns mal das machen und so, ne? Ja, dann spielt man einen Song, den man noch nie live gespielt hat, dann gucken die Leute, weißt du das? Also, ist ein Problem. Nichtsdestotrotz wollen wir ja neue Platten ausführen, ja. Weiterhin veröffentlichen. Ne?
Ja.
Ich finde aber auch, wir so, bist aber auch eine Band, die sich so, selbst aus den 80er Jahren bis heute gar nicht so viel geändert hat. Ja. Die Songs sind ja ähnlich geschwind. Es gibt natürlich Bands, die moderner geworden sind, die sich gerade Anfang der 90er komplett umorientiert haben. Das sind wir ja nicht.
Nee.
Ja, ich sag mal so ein Gassenhauer wie auf der Genesis 19. Das, was ich Sodom und Gomorra hätte auch auf Gresikus Mania sein können. Ne? Also von daher gesehen ist es auch immerhin noch oldschool. Aber ich verstehe die Leute, die wollen ihre alten Klassiker hören, ne? Weil sie gerade mit den Songs irgendwas verbindet. Ja? Beim letzten Interview hat einer gesagt, spielt doch mal Back to War, das ist auf der Tattoo zu wählen. Da habe ich gesagt, das ist das schlechteste Stück auf dem ganzen Album. Ich kann ja nicht hören, das ist grauler. Aber so geht die Meinung auseinander.
Ja.
Ich sage, hör den Sonne, der ist scheiße. Dann bist du scheiße arrangiert. Ich singe scheiße.
Das klingt auch kacke. Das ist
natürlich jetzt nicht verkaufsfördernd. Aber da sind ja geile Songs drauf. Aber ich habe meine Favoriten auf denen. Das ist ja klar. Das ist Creepler, Skint Alive, Reanimation ist geil und so. Man wacht vom brauchen wir gar nicht reden. Das ist so ist es halt, weißt du. Aber Back to War muss nicht unbedingt so an.
Wie oft ist euch denn viel Geld angeboten worden für so eine Tour wie spielt doch mal Persecution Mania durch oder Obsessed by Cruelty?
Wir haben schon mit Agent Orange gemacht, ja.
Ah, alles habe ich vergessen, ja. Okay.
Ja, ich glaube, wir haben 3 Shows Agent Orange Komplett-Set gemacht. Da gab es nochmal auch nicht mehr Gage. Kann man mal machen, ich will das aber nicht mehr. Weißt du, ich will mich nicht da nur auf eine Platte reduzieren und dann auch immer Agent Orange und immer Agent Orange und so, ne? Also es gab einer, spielt doch mal die komplette Obsessed by Cruelty. Ich sag, wenn du mir sagst, wie das geht, können wir das machen. Und ich sag, da kann ich gar nicht mehr genau sagen, was wir da gespielt haben.
Geil.
Da ist eine Obsessed by Cruelty ist eine Katastrophe. Du hörst ja gar nicht, was da gespielt wird. Und die Gitarren sind ja noch niemals gestimmt. Uns hat ja keiner gesagt, dass man die Gitarre oder den Bass stimmen muss. Den haben wir auch gestimmt, bevor wir losgefahren sind. Und sagst, das gibt. Wir haben aber auf letzten 40 Jahre so noch mal mehr so eine Box gemacht. Da mussten wir uns mit so einem Material noch mal beschäftigen.
Ja.
Das war ganz interessant. Aber was macht der da überhaupt? Ist das so gewollt oder hat er sich vertan oder so? war sehr interessant und auch lustig, da mal reinzuhören in die Art Klamotten. Halt, ne? Und dann das einigermaßen gerade zu rücken. Ne? Dass das hörbar ist. Ne? Aber grundsätzlich will ich jetzt nicht hingehen und sagen, wir spielen hier Tapping the Veil nochmal komplett. So, ne? Das ist ja Blödsinn. Ne? Okay. Edgy Pants, die machen das oder so. Ich glaube, Aber Mars haben das mal gemacht. Und dann jeden Abend ein komplettes Album gespielt. Man muss auch dazu sagen, das ist ja auch mehr oder weniger eine Besetzung von Anfang an.
Ja. Ne?
Wenn man neue Leute öfter mal hat, wie ich oder so, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Da kann ich nicht von einem Neuen erwarten, dass der alle Stücke von allen Platten kann. Kann ich ja selber auch nicht.
Es ist schon super interessant. Also finde ich gut. Aber ich bin gespannt, wenn du jetzt an Obsessed by Cruelty arbeitest, bin ich gespannt, was da dabei rumkommt.
Ich muss das schon mal anfangen. Also so die ganze Story. Wir haben dann auch das Problem ist ja bei dem Album, es gibt ja zwei Versionen. Und es gibt keine, und von der ersten offiziellen europäischen Version gibt es kein Band. Oder gab es offiziell kein Band. Oder keine digitale Kopie. Ne? So, ich habe dann, vor ein paar Jahren habe ich dann im Keller, ich habe von SPV ein paar Bänder geholt, die sind umgezogen, da habe ich das Archiv leer gemacht. Und da war ein Band bei U-Matic. Kennt ihr? Die ist aus dem Film. Das ist eine ganz große Kassette aus einem Fernsehfilm. Und bei der U-Matic wurde oftmals das Audiospur wurde als Master genommen. Ich habe in Deutschland keinen gefunden, der mir das digitalisiert hat. Dann ist da auch eine Art digitale Signale drauf. Das war so der Anfang. Und ich habe da die Kassette nach England geschickt. Zu einem, der macht das. Der hat die Gerätschaften dafür. Ne? Und der arme Mann musste sich aber dann dreimal das Album durchhören. Ne? Und dieser Mann hat mit Metal gar nichts zu tun gehabt. Ne? Das war ganz. Aber ich habe dann letztendlich eine Festplatte gekriegt, wo digital drauf ist. Von der Boinard-O-Matic halt. Es gibt ein paar Aussetzer, Knackern drin und so, weil der Band ist uralt, ey, das ist von 1985. Das müssen wir restaurieren, aber ich habe da Originalband. Ich habe es geschafft. Ne? So, das ist für mich der Startschuss. Jawohl, damit kann man arbeiten. Ich habe das Originalband, ich habe keine digitale Kopie. Es gibt ja keine. Aber die Amerikaner haben die Obsessed by Cruelty rausgebracht, die in beiden Versionen. Die haben da praktisch einen Vinyl-Rip gemacht. Die haben die Vinyl laufen lassen und digitalisiert. Da ist nicht dasselbe. Du hast ja immer noch dieses mechanische Plattenspielergeräusch da drauf, was viele ja gut finden. Aber ein Master muss glasklar sein.
Ja, ist richtig. Das stimmt.
Und da bin ich jetzt dran heil. Und ich denke mal, das wird eine große Story auf jeden Fall.
Ja. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Da wird man bei den Leuten erklärt, wie ist das dazu gekommen und so. Da gibt es ja bei der zweiten Version ist ein Song mehr drauf.
Ja.
Der ist dann aber nicht auf dem Cover hinten drauf und so, auf der Tracklist und so. Ist ganz verworren, die Geschichte. Und einmal damit aufzuräumen, will ich die komplette Geschichte erzählen. Und auch mit den Bändern, was da alles so passiert ist. Ne? Und dann wird es eine Obsessed Faculty Box geben, wo dann wirklich keine Fragen mehr offen
sind. Geil.
Da kann man das Thema und da kann man das abhalten. Also,
wer ist Album auch noch dreimal?
Das ist krass, alles. Es geht ja für viel, ist die Platte ja die beste Solo-Platte überhaupt. Gerade so die skandinavische Black-Metal-Szene.
Ja.
Ja, Mayhem und sowas alles. Die haben in den Alpproberum, wo der Dead sich damals erschossen hat und so dahin, da war mein Gitarrist besichtigt. Er stand an der Wand, haben sie so noch reingewitzt und dann so ein Spruch von der Obsessed by Cruelty und so, ne? Die waren ja total verrückt danach. Weil wir waren anders. Klar, das war diese ganz wüsten Zeiten war halt damals. Ne? Ja, das war schon ein großer Impact auf den Black Metal Szene. Auf jeden Fall in skandinavischen Raum besonders.
Ja, vollkommen. Vollkommen. Das ist auch total geil. Ich meine, ich finde es super, wenn man auf einmal irgendwo ein Kult wird.
Mittlerweile greift bei uns auch der Kultstatus heute. Man merkt das.
Ja, ne? Ja, das finde ich gut. Hättest du dir damals gedacht, ich war so obsessed bei Cruelty-Zeiten, dass du 35 Jahre später, 40 Jahre später immer noch auf der Bühne stehst und das Ding?
Nee, überhaupt nicht. Wer richtet damit? Ey? Also, dass unsere Platten überhaupt damals einer gekauft hat zu Anfang, da war schon. Da war damals auch so, diese erste In the Sound of Evil war eine EP.
Ja.
Da hat der Manfred Schütz von SMO gesagt, was ist das denn? Hat da so eine Scheiße, die müssen unbedingt mal raus, da müssen wir unbedingt mal machen halt. Ne? Aber war immer so, damals üblich eine EP zu machen, 5-Track-EP.
Ja.
Ist ein bisschen kostengünstiger und so, mal gucken, wie es läuft. Ne? Dann lief es gut, die Obsessed by Cruelty auch. Es ist gelaufen, weil viele haben die Platte einfach noch im Cover gekauft. Ernst Schapper damals meine Platten auch. Boah, das hat ein geiles Cover. Kaufen. Ab dann geht's, lief es eigentlich halt. Wir haben uns ja dann ein bisschen verbessert hat. Wir waren musikalisch besser. A Persecution Me, Excursor, Solomie und so. Da war es schon ein bisschen hörbarer.
Es war ein Unterschied. Definitiv.
Nicht mehr dieser Chaos. Dabei auch der Produzent, der Harris, hat gesagt, ihr müsst auch mal die Gitarren stimmen und so. Und hat ihn, ihr müsst mal gucken, dass er zusammen auf den Takt spielt und so. Wir hatten es auch ein bisschen produziert. Dann haben wir auch erstmal gelernt, wie man im Studio arbeitet.
Ja, glaube ich.
Bei der Suspect Cool, die haben wir durchgesoffen. Das war für uns, Scheiße, komm, was hier drauf, aber saufen, ey. Wir waren ja, kann man gar nicht beschreiben, das war ein totaler Chaos. Und die zweite Aufnahme, Obsessed with Cold, die klang jetzt auch nicht besser wie die erste. Und dann hat sich da gelohnt, hat sich das eigentlich nicht, ne, also.
Ihr wart aber dann mit Persecution Mania angefangen, also mit der Maxis, mit Sodomie Lasten soweit angefangen, seid ihr dann immer nach oben und Agent Orange war natürlich dann, ich meine, das war in den Albumcharts, das ist halt unfassbar. Hattet ihr dann mit dem Nachfolgealbum da mit Tapping the Wind irgendwo Druck?
Ja, natürlich. Die Plattenfirma wollte unbedingt, die wollte unbedingt einen Agent Orange Zweiteiler.
Ja, klar.
Boah, das lief gut, das so, genau so ein bisschen, das wir da machen. Ich sag, wie will man das denn genau so machen? Ein bisschen andere. Ich sag, erstmal ist Herr Frank nicht mehr eine Band. Ja. Der ist halt der Creator ausgestiegen. Und dann haben wir einen neuen Gitarristen, da war der Micha Hoffmann, der hat einen ganz anderen Gitarrenstil.
Ja.
Der spielt ganz anders für der Frank. Und darum, wenn ich die Battle of Death hat ja mit der Angel Orange gar nichts zu tun.
Mhm. Stimmt.
Ich sag mal so, die Battle of Death ist ein bisschen underrated. Ich sag, jede Band hat ihr Another Perfect Day Album. Geiles Album ist aber ein bisschen underrated. Und da war die Plattenfirma auch ein bisschen entsetzt. Ja, ihr müsst das ist doch zu rockig und so.
Ja.
Ihr könnt doch nicht ein Brian Adams Cover spielen. Ich sag, da war ja auch nicht meine Idee. Da war ja auch nicht was sie lebt. Ne? Ich wollte ja einen Tank-Song machen, dann sagte Herr Hoffmann, also komm, da bin ich aber ein Team Easy Song covern und dann kam Richard, da bin ich auch ein Song von Brian Adams. Oh Gott. Man hat es ja verziehen, weißt du, also dann haben wir dann auch Brian, habe ich noch ganz artig Brian Adams gesungen, weißt du, so ein Blödsinn halt.
Ich finde es einfach geil und vor allen Dingen ist die Songauswahl war ganz gut. Also, Kids von Rock ist einfach geil.
Ja, der war total an Brian Adams, kaum zu glauben. Wahrscheinlich auch in der Phase mit der Frau und so, weißt du, und Brian Adams hat ja auch ziemliche so Liebeslieder und so, scheiße, dann ziemlich melancholische Stoff und so, ne. Er war zu der Zeit voller Brian Adams. Er sagt, komm, machen wir das, ne? Aber Battle of Death war ein fehlt von geiles Album.
Ja.
Dann sagt ja auch Andy hat ja auch Obsessed by Cruelty gehört, das fand er alles scheiße. Und erst bei der Battle of Death hat er gesagt, boah, die Jungs sind da richtig geil. Aber die Plattenfirma sagt, das hat mit Agent Orange nichts zu tun. Sollte auch nicht. Und dann kam die Tap in the Vein, die war ja noch mal was anderes.
Ja.
Da war das Entsetzen noch größer, weil wir sollten ja eigentlich kommerzieller werden, wie alle anderen Bands auch.
Das hat nicht so geklappt.
Wir gucken doch nicht, wenn wir Songs schreiben, was andere Bands machen oder was die Plattenfirma will.
Ja.
Sodom war und ist vielleicht die härteste in Deutschland und so muss er doch bleiben. Ne? Und wenn wir bei Battle of Death so ein bisschen runtergefahren haben, müssen wir jetzt wieder Gas geben. Ne? Und hat sich ja trotzdem gut verkauft, wahrscheinlich halt, ne? Aber das Schöne ist aber für meine, weil jedes Sodom-Album ist anders, obwohl es ein Sound ist, eine selbe Richtung ist. Ne?
Ja.
Kannst Tap in the Vein nicht mit einer anderen Platte vergleichen einfach. Ne? Nee. Da fing jetzt so ein bisschen an mit mehr Gegrunze. Viele sagen ja auch so, das ist unser Death-Metal-Album, das sehe ich überhaupt nicht so. Es gibt Songs, da passt ein bisschen mehr Growling oder Grunz, wie man sagt, oder Screaming. Das ist unterschiedlich. Ich bin ja in der Lage, alles Mögliche zu singen. Alle möglichen Zielrichtungen. Dann haben wir das bei der Platte auch so gemacht.
Ja, du kannst auch Brian Adams singen, deswegen vollkommen bestätigt.
Ja. Oder mal kurz, Wett von Thiel Wiese ist ja auch Gesang.
Ja, ist richtig. Richtig, ja.
Also, er hat ja auch nicht geschrien in dem Sinne. Er kommt ja auch, alles ist auch eine Bauchstimme gewesen. Klar, ich kann Bauke Tom, aber ich auch, er singen kann ich.
Du kannst auch Baschplan. Ist okay.
Oh, geht, ehrlich. Also mit Bassfilen hat das alles, ich sag mal klar, mit Bassfilen hat das alles nichts zu tun. Also was du in einer Metalband am Bass spielst, hat mit Bassspielen null zu tun. Ja, wenn du das Telle spielst wie eine Gitarre. Ich kenne ja auch richtige Bassisten, wie Jazz oder aus dem Pop-Bereich.
Ja, mei. Ist ja,
das ist eine ganz andere Philosophie. Man hat zwar einen Bass in der Hand, Man spielt aber keinen Bass. Genau wie Motorhead. Es ist nochmal Lemmy. Hat ja mit Bass gar nichts zu tun. Das war einfach eine Rhythmusgitarre.
Ja, da oben. Bestimmt.
Aber egal. Das, ich sag mal, Metal bietet ja auch nicht so viel, um sich als Bassist da richtig auszutoben. Um richtig guten Bass zu spielen, den man jetzt, ich sag mal, du brauchst ja nur mal einen Songrand von ABBA.
Mhm.
So, da achte mal, was ein Bass spielt, was die anderen alle machen. Das ist ganz was anderes halt. Das fasziniert mich ja auch immer wieder, aber ich kann das in der Musik, kann man das nicht einsetzen, Leute.
Ich höre nur kein ABBA, aber okay.
Hörst du kein ABBA? Ich höre gerne.
Ich kann mit ABBA ganz wenig anfangen. Ich kann mit allen Popbands was anfangen, mit ABBA konnte ich nie so richtig was anfangen. Ich mache Waterloo. Waterloo finde ich auch gut.
Ja, das war ja einer der ersten Singles. Ne? Ja, aber lief aber überall rauf und runter.
Jetzt richtig. Ich musste, da war ja billigen Schweinepartys, musste ich das hören, den Scheiß.
Da hat sich meine Schwester hat sich dann mal die Amma-Single geholt und mein Vater hatte selber schon eine Ahnung. Das war halt lief. Das war die größte Pop aller Zeiten für alt und jung.
Ja, aber bei Dancing Queen muss ich immer noch kotzen. Ich hasse diesen Song. Echt. You are my dancing. Fuck off.
Ah, ja, natürlich. Aber man muss ja auch als Metaller, sagen wir mal, andere Richtungen.
Nee, das stimmt schon.
Ich als Musiker erkenne ja, ist das ein gut geschriebener Song oder so, ist das gut gemacht oder nicht. Ob es jetzt Dancing Queen ist oder SOS oder Waterloo, man merkt schon, dass die musikalisch schon mal drauf
haben. Ja, SOS war okay, stimmt. Tom, sag mir eine Sache. Wie viele Stücke von der Original-Vinyl von Tapping the Vein hast du noch?
Von der Platte, von der Vinyl.
Ja.
Eine oder zwei müsste ich. Ja, also bitte, ich habe vor 2 oder 3 Jahren, habe ich selber meine Platten? Das heißt dann nur Erstpressung.
Ja.
Tatsächlich fehlt mir 2. Die Masquerade in Blood.
Ja.
Die habe ich dann bei Discogs gekauft, bei so einem Grieche, für 180 Euro, glaube ich.
Ja, deswegen frage ich, weil ich habe bei Discogs...
Der konnte gar nicht glauben. Ich habe an meinem Zeug überhaupt nicht gesammelt. Ich habe meine Vinyl verschenkt, die hast du, weißt du? Die hatte ich tatsächlich nicht und die habe ich mir nachgekauft. Jetzt habe ich aber alle komplett. Ne? Jetzt von der Tech, dann habe ich einen oder zwei müsste ich noch haben und ich habe noch ein paar Testpressungen.
Oh.
Also ich auch noch. Ja, ein paar. Das hat man früher so mitgenommen. Halt. Ja, das ist... gerade Testpressung, ich habe ja gesehen, die Tapping the Vein Originalpressung, erste Auflage, 600 Euro.
Ja, im Moment, ich hab heute gerade noch bei Discogs nachgeschaut, im Moment geht's bei 400 Euro los.
Geht's so, Sir.
Also, Weihnachten ist gerettet.
Das ist krass. Es sagen noch viele klar, darum haben wir die nochmal auf Vinyl rausgemacht. Aber ein Sammler will natürlich immer die Erstpressung haben.
Natürlich.
Die meisten, die so ein Ding sich anschaffen, diesen Sammler, dann, man will die Erstpressung haben, auch wenn jetzt eine Neuauflage kommt, dann ist das auch völlig uninteressant. Ne? Und manche bezahlen den Preis tatsächlich auch. Ne?
Ja, 400 Euro ist mir tatsächlich ein bisschen schon hart, aber gut, ihr habt die anderen alle.
Aber je nach Zustand. Ich habe letztens noch in Amerika einen Kollegen von mir, der Paul Ponko, ein großer Sodom-Sammler, der schreibt jetzt auch ein Sodom-Buch.
Okay.
Er schreibt ja nicht nur ein Sodom, er will einfach mal alle Platten, die man mit Bootlegs, mit Kassetten. Er will einfach mal alles zusammenfassen, was es von uns überhaupt an Tonträgern gibt. Und er kam mittlerweile auf 600 Stück.
Alter.
Unterschiedliche Eintem, wie er sagt, so mit Kassetten, CD, Japan-Pressung, bla bla bla. Ja. Und wer hat die Obsessed by Cruelty US-Pressung gekauft, auch für 400 Dollar, glaube ich, in Amerika? Und die ist noch verschweißt. Die mit den Stickern noch drauf und so. Ne? Geil. Ich sag, ich weiß ja nicht, man kann ja mittlerweile alles kopieren. Ja, und du kannst ja keinem mehr trauen, da kann ja trotzdem eine Nachpressung oder ein Fake sein oder sowas, ne? Die sahen mir auch schon immer recht original aus, ne? War ja auch Metal Blade Records, stellt ja auch alles auf die Sticker und sowas, alles, ne?
Sehr lustig.
Ja, es ist schon echt krass. Also, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ein paar mehr verwahrt, auf jeden Fall. Aber wer hätte denn damit gerechnet, dass Vinyl überhaupt nochmal so wiederkommt? Und das dann, ja, solche Preise. Ich meine, klar, Tapping the Vein gab es noch nie eine Wiederveröffentlichung. Ich hatte es immer gewundert, weil bevor das nie gemacht haben, weißt du? Und dann, so gut, hättest du mal BMG, so ist das halt, das ist halt Business.
Ja,
da kriegt man, da kriegen wir selber gar nicht mal mit, was hinter den Kulissen passiert. Und wir arbeiten mit denen ganz gut zusammen, mal gucken, alle.
Ah, okay.
Tom, letzte Frage. Was hast du mit Sodom noch nicht gemacht, was du noch machen musst?
Neues Album.
Also nicht auf Mount Everest spielen.
Also die Platte, die wir jetzt haben, die haben wir noch nicht gemacht. Nein. Wie gesagt, ich werde ja am nächsten Musik fertig ein bisschen runterfahren. Und also keine Bange, gesundheitlich alles top. Ja gut, ich habe Probleme mit dem Nacken, das wie bei Tom Araya auch, wenn du viel bimmst. Ich habe, sag mal, einen Gitarrenarm, habe ich momentan auch wieder Probleme. Ich muss ein bisschen mal, weil ich muss ein bisschen runterfahren. Ne? Und dann schauen wir mal weiter. Aber ansonsten, glaube ich, habe ich mit Solo mal nicht alles geschafft, was ich haben will.
Sehr gut.
Klar, man könnte noch weiter hinaus, noch versuchen. Ich bin zufrieden, ich lebe vor der Musik. Und das war für mich dann so die Hauptsache. Das fing bei 89 nach Agent Orange, konnte ich vor der Musik leben. Das war für mich das Wichtigste und das wichtigste Ereignis in meinem Leben überhaupt. Ich kann morgens liegen bleiben, wenn die anderen zur Arbeit müssen. Mehr gehe ich, mehr Lebensqualität gehe ich. Und dann bin ich zufrieden.
Ja, sehr schön. Dann bin ich auch zufrieden, wenn du zufrieden bist.
Freue ich mich, ja.
Dann,
ja, wir können, ich denke mal, dass wir bestimmt noch mal was machen, wenn der Boy-Album kommt. Ich denke mal, ja.
Natürlich.
Wir werden jetzt im Januar, Anfang Januar, werden wir Mission mastern.
Ja.
Und da müssen wir gucken. Du musst ja mittlerweile, brauchst du auch ein paar Monate Vorlauf wegen Vinylpresswerk.
Ja, toll.
Da musst du Termine haben, weil alle Bands lassen pressen.
Ja.
Und, aber ist alles in Mache. Komm, auf jeden Fall, ne?
Ja, ist doch geil. Dann machen wir was. Ist doch jeder uns klar. Du, wir sehen uns, wir hören uns. Es wird alles geil.
Ja, gerne.
Ciao, ciao.
Mach's gut, yo.
Thank you for listening to Tough Stuff, the Rock Antenna Heavy Metal Podcast. Comment, like, and follow us. For non-stop heavy metal music, check out our Rock Antenna Heavy Metal web radio stream. For more information and all podcast episodes, go to rockantenna.de/heavymetal.